Universität Hamburg.
Das erste Buch zu Tim Burtons Film, also wo er sich wirklich mit dem damals bestehenden Gesamtwerk auseinandergesetzt hat, geschrieben hat, sagt, es gäbe in all diesen Burton-Filmen eine Basiskonstellation. Es wird gegenübergestellt ein Innen und ein Außen und die jeweiligen eben Konfrontationen dann auch verhandelt in diesen Filmen. Eine Fantasiewelt, er spricht von Fantasiewelt und eine Wirklichkeit. Das Individuum wird der Gesellschaft gegenübergestellt. Figuren bzw. Burton als Regisseur würde einer subjektivistischen, romantischen Sicht auf den Autor entsprechen. Insofern seien auch seine Figuren, wie eben der Regisseur selbst auch, eine Betonung des individuellen Ausdrucks persönlicher Obsessionen, anstatt Instrumente kollektiver Erkenntnisprozesse, wobei ich sagen würde, dass auf die Handlungen und die Figuren der Burton-Filme bezogen, sie beides sind. Sie sind individueller Ausdruck persönlicher Obsessionen einerseits, werden darüber aber zu Instrumenten kollektiver Erkenntnisprozesse. Burtons Figuren seien schillernde Exponenten, so Merschmann, des romantischen Subjektivismus. Und der tragische Erzählimpuls, der Burton immer leitet, sei das Abweichen von der Norm. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz, nur so zur Erinnerung, seine Filme einfach nur die Plakate zeigen. Pee-wee's Big Adventure war der erste Langspielfilm im Kino, dann folgte Beetlejuice, Batman, mit dem Burton gehadert hat und bis heute hadert, mit dem er selber nicht einverstanden ist, Edward Scissorhands, auf den ich näher eingehen werde, dann Batman Returns, der mehr Burton entspricht, wie er selbst findet, The Nightmare Before Christmas, Ed Wood, Mars Attacks, Sleepy Hollow, auf den ich auch näher eingehen möchte, Planet of the Apes, Big Fish, auf den gehe ich auch ein, Charlie and the Chocolate Factory, Corpse Bride, Sweeney Todd und schließlich dann Alice in Wonderland. Kann man das gut sehen? Ich komme jetzt also zu Edward Scissorhands. Edward Scissorhands war ein Film, in dem die Suburbia thematisiert wurde. Eine Suburbia, in der Tim Burton auch aufgewachsen ist. Er ist in Burbank aufgewachsen und er hat in seiner Jugend unter dieser Suburbia gelitten, sie aber gleichzeitig analysiert. Und das Thema dieses Films ist der Konflikt, der in diesem Ort entsteht mit dem Hereinkommen von Edward Scissorhands. Edward Scissorhands, hier haben wir sein Schloss, auf dem er gelebt hat, bis er dann nach Suburbia kommt. Edward Scissorhands ist ein Maschinenmensch, ein Automatenmensch. Sie sehen an der Gestaltung dieses Schlosses, dass es eine Gothic-Gestaltung ist. Hier werden Bezüge zur Schauerromantik hergestellt. Edward Scissorhands ist ein Automat, der unfinished ist, wie er selber sagt, eben Scherenhände hat. Und Edward Scissorhands ist die Verkörperung der Unschuld schlechthin. Er ist kein bösartiger Maschinenmensch, er ist einfach eine Tabula rasa, eine noch unbeschriebene Fläche. Er wird mitgenommen in diese Vorstadtwelt. Er ist mit seinen Scherenhänden gehandicapt. Er kann niemanden berühren, ohne zu verletzen, hat aber gleichzeitig furchtbare Angst, selber auch berührt zu werden, sehnt sich gleichzeitig danach, also er ist in einem eigentlich unmöglichen Konflikt, der nicht zu lösen ist. Er kommt mit jetzt in diese Vorstadtwelt und wird dort als Exot wahrgenommen. Es besteht keine Irritation, dass da etwas Übernatürliches wäre oder etwas Fantastisches in die Welt kommt, sondern die Irritation besteht eigentlich, in seiner Unschuld. Er muss sich jetzt anpassen dieser Welt, es wird von ihm erwartet, dass er sich assimiliert, nur dann werde er integriert, aber diese Unschuld, die er verkörpert, ist eine nachhaltige Irritation für diese Vorstadt, die mit allen möglichen Mitteln versucht, ihn zu verführen, sexuell oder eben auch kulinarisch. Die Frauen des Ortes liegen ihm sozusagen zu Füßen. Er wird als Exot gefeiert, aber diese Unschuld bleibt nachhaltige Irritation. Und er wird dann auch mehrfach darauf hingewiesen, dass er ja einen Makel hat mit diesen Scherenhänden, den man doch vielleicht auch medizinisch lösen könnte. Er wird nicht so akzeptiert, wie er ist. Thematisiert werden hier Exklusionsmechanismen von Tim Burton auf diesen Edward Scissorhands, der schließlich dann auch zu einer schuldigen Handlung getrieben wird. Und ihm bleibt dann nichts anderes, also man sieht es aber doch nicht so gut, kann man das ausmachen? Danke. Und ihm bleibt es dann nichts anderes übrig, als aus dem Ort zu fliehen. Er wird vertrieben von diesem Ort, die mit ihm nicht zurechtkommt, und er zieht sich wieder auf sein Schloss zurück und gestaltet dort eine Welt aus Eis, die letztlich aber zeigt, dass er eigentlich gern in dem Ort gelebt hätte, ein ganz normales Leben, normal kommuniziert mit Kindern hätte. Das ist eigentlich seine Sehnsucht, die er dort bildnerisch gestaltet, aber es war nicht möglich, diese beiden Welten miteinander zu verbinden. Es gibt keine Vereinigung der fantastischen Welt und dieser Suburbia. Das ist, denke ich, hier ein Thema. Suburbia ist nicht in der Lage zur Integration und kommt eben mit dieser Unschuld, die er verkörpert, nicht zurecht. Anders gelagert ist das Verhältnis zum Fantastischen in Sleepy Hollow. Dort haben wir, das spielt im 18. Jahrhundert, an der Grenze sozusagen in der Kriminalistik von einer vorwissenschaftlichen Umgehensweise mit dem Verbrechen zu einer wissenschaftlichen Umgehensweise mit dem Verbrechen. Wir haben mit dem Ichabod Crane, dem Kommissar, einen Vertreter, der an der Schwelle zur neuen Verbrechensaufklärung steht, so ein Vorläufer von Sherlock Holmes, der auf Indizienbeweise seine Verbrechensaufklärung gründen will, der mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeitet und nun in einen Ort verfrachtet wird, der eigentlich noch mittelalterlichem magischem Denken anhängt. Dort bekommt er die Geschichte erzählt, es gehe ein kopfloser Reiter um, eine Sagengestalt, eine legendäre Figur, und dieser kopflose Reiter würde eben auch die Leute köpfen. Und er ist jetzt dahin geschickt, um die Morde aufzuklären. Er versucht das mit naturwissenschaftlichen Methoden. Er versucht es zum Teil auch, um die Leute zu beeindrucken, um sich eine gewisse Autorität zu verschaffen. Experimentiert er da mit seinen selbst gebastelten Instrumenten, die noch nicht anerkannt sind als aufklärerische Methode, und er muss dann allmählich erkennen, er kommt mit dieser Methode allein, mit seiner naturwissenschaftlichen Methode nicht weiter, weil es dieses Unheimliche, dieses Fantastische, dieses nicht rational Erklärbare tatsächlich gibt. Und nun agiert er zwischen Faszination und Schrecken, ist aber schließlich dann dennoch in der Lage, mittels seiner empirischen Vorgehensweise, durch Aktenstudium, durch Gespräche auch mit Personen in dem Ort, rational aufzuklären, was irrational in diesem Ort passiert. Das zeigt sich dann in dieser ja fast Schlussszene des Films. Der Reiter wird gebannt. Er ist, Ichabod Crane als Kommissar, in der Lage, dieses Verbrechen aufzuklären mit rationalen Mitteln und dem fantastischen Spuk ein Ende zu bereiten. Wieder noch ein anderer Blick auf das Fantastische wird in Big Fish inszeniert. Das ist ein Film über einen Vater-Sohn-Konflikt, Der Vater ist Handlungsreisender und hat ein relativ langweiliges Leben, erzählt seinem Sohn aber ständig irgendwelche Abenteuergeschichten. Und dieser Sohn ist von diesen Geschichten von Kindheit an genervt. Er kann sie nicht mehr hören, er glaubt sie auch nicht. Er meint seinen Vater überhaupt nicht zu kennen. Er weiß nichts von seinem Vater, ist er der Meinung. Und dieser Vater erzählt Geschichten eben mit fantastischen Elementen. Zum Beispiel eben, dass er mal beim Angeln einen riesengroßen Fisch gefangen habe am Hochzeitstag, der ihm den Ehering verschluckt hatte und er diesen Fisch dann ja dazu gebracht hat, den Ehering wieder auszuspucken, also eine Heldengeschichte. Der Vater erzählt auch die Geschichte, eine Hexe im Ort habe ihm seinen Tod vorausgesagt und er wolle dann genauso sterben, wie es ihm vorausgesagt wurde. Er macht sich zum Helden in dieser, wir haben hier wieder so eine Suburbia, macht sich zum Helden in dieser Suburbia, rettet im Grunde genommen einen Riesen, also er geht einen quasi symbolischen Kampf mit einem Riesen ein, den er dann aber versucht zu integrieren und zu assimilieren. Er findet und wirbt um eine Braut und findet eben die Liebe seines Lebens. Er rettet einen ganzen Ort mit Hilfe dieses Riesen. Und der Sohn kennt nur diese Geschichten. Er weiß von seinem Vater nur diese Geschichten. Er weiß nichts anderes. Er weiß auch nichts über sich. Beispielsweise wird der Tag seiner Geburt, der wird auch eben mit einer heroischen Geschichte verbrämt. Und der Sohn verlangt jetzt von seinem Vater auf dem Sterbebett nun endlich die Wahrheit zu hören, endlich wirklich mal von diesen Geschichten Abstand zu nehmen. Und wenn man hier links in die Ecke guckt, da liegt ein Buch auf dem Nachttisch und das ist Campbell's The Hero with a Thousand Faces. Der Vater hat also studiert, wie man Heldengeschichten erzählt. Er philosophiert auch ständig über das Erzählen in diesem Film, was den Sohn dann nur noch mehr aufbringt, weil er keine Geschichten mehr hören will. Schließlich ist er aber so irritiert, dass er anfängt, selber zu recherchieren. Er betreibt Aktenstudium, wie Ichabod Crane in Sleepy Hollow auch. Er führt Gespräche, er geht an diesen Ort, den der Vater angeblich gerettet hat, führt Gespräche und findet heraus, dass es diese Leute, von denen der Vater da immer erzählt, offenbar doch irgendwie gibt. Er erweist seinem Vater dann den Gefallen, dass er ihm auf dem Totenbett seinen Tod erzählt, so wie der Vater ihn vorausgesehen hatte, nämlich, dass er ins Wasser getragen wird und sich schließlich in einen großen Fisch verwandelt, das sei der Tod. Diese Geschichte erzählt er dem Vater auf dem Totenbett. Er überwindet seinen Widerstand, er überwindet, dass er nur an Vernunft glaubt, dass er nur das, was real ist, glauben will, passt sich dieser Geschichte des Vaters an und das ist der erste Moment einer Annäherung zwischen Vater und Sohn, aber auch zwischen der realen und dieser fantastischen Welt. Und es gibt dann nochmal einen Augenblick der Irritation, als die Beerdigung stattfindet und diese Figuren, von denen der Vater immer erzählt hat, dann tatsächlich alle zur Beerdigung kommen. Das wird mit Irritation beantwortet. Wir haben also hier ein ziemlich komplexes Zusammenspiel von Erzählen, von einer fantastischen Welt, von der erzählt wird, von einer Heldengeschichte und der Ungläubigkeit des Sohnes, die dann schließlich doch in eine Art von Glauben überführt wird. Ganz anders sieht es jetzt bei Alice in Wonderland aus. Knapp 60 Jahre nach dem Disney-Animationsfilm von 1951 hat Tim Burton im Auftrag von Walt Disney Pictures Alice in Wonderland neu gedreht. Die Erwartungen waren hoch, gerade weil Burton in seinem bisherigen Filmschaffen demonstriert hatte, wie immer wieder neu er das Fantastische filmisch umsetzen kann. Dieser Stoff schien wie für Burton gemacht. Alice-Verfilmungen hätten ihn nicht nachhaltig beeindruckt, ließ Tim Burton in Interviews verlauten. Ich zitiere, es scheint immer darauf hinauszulaufen, dass ein ahnungsloses kleines Mädchen mit einem Haufen von Spinnern herumwandert. Zitat Ende. Ja, so ist es. Und sicher trifft die Bedeutungslosigkeit, die Burton den bisherigen Filmen attestiert, tatsächlich auch auf eine ganze Reihe Verfilmungen zu. Aber kritisiert er hier nicht die Vorlage gleich mit? Gerade das Spiel mit Logik und Nonsens, mit Zerstörung und Remodellierung von sprachlichem Sinn machte Generationen von Kindern und Erwachsenen beiderlei Geschlechts, Kritiker, Philosophen, Mathematiker und nicht zuletzt Schachspieler zu begeisterten Lesern von Lewis Carrolls Alice Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. Es sind gerade diese scheinbare Sinnlosigkeit, das Fehlen von triefender Moral und schwerer Bedeutung, ja sogar ihre Parodie und der Verzicht auf eine klassische Heldenreise zugunsten einer episodischen Erzählstruktur, die Carrolls Büchern ihre Leichtigkeit und Modernität geben. Unter Verwendung von Figuren und Motiven aus Lewis Carrolls Büchern will Burton eine neue Geschichte erzählen, in der die 19-jährige Alice ins Wunderland zurückkehrt. Beim ersten Hinschauen ist der Film ein Augenschmaus. Die kongenialen, aufs Wesentliche konzentrierten Illustrationen von John Tenniel zur Originalausgabe der Alice-Bücher, das ist jetzt hier nicht Tenniel, das ist eher Rackham, die in nahezu alle Alice-Verfilmungen eingegangen sind, sind auch hier präsent. Die Figuren werden in Burtoneske Wald- und Gartenlandschaften à la Sleepy Hollow und Edward Scissorhands gesetzt. Manche Szenen erinnern an das Monumentalsetting der Lord of the Rings-Trilogie, andere an The Golden Compass, Narnia und weitere einschlägige Filme. Der wegen seiner zeitlosen Absurdität so moderne Stoff wird zu einem mittelalterlichen Drachentötergeschichten, zu einem an mittelalterlichen Drachentötergeschichten orientierten Actionabenteuer umgepolt, mit einer weiblichen Heldin, ihren Helfern und Gegenspielern und einem Schwert, das seine Bestimmung schon kennt. Doch damit nicht genug, zu allem Überfluss ist Alices Heldentat auf einer magischen Schriftrolle ein die mythische Geschichte des Wunderlands verzeichnendes Kalendarium für den Tag der Endschlacht bereits abgebildet. Burton und die Drehbuchautorin Linda Wolverton haben hier eine bleischwere, auf heldenhafte Bestimmung hinauslaufende mythische Ebene nach Art der im Trend liegenden Fantasy-Epen eingezogen. Das ist schade. Ja, ein Rückfall ins vormoderne Erzählen, den man Tim Burton so nicht zugetraut hätte. Anders als die Helden und Heldinnen mancher Fantasy-Abenteuer und ganz anders als Burtons Catwoman in Batman Returns hat Alice nicht einmal die Chance, sich im Wunderland als autonom Handelnde zu bewähren. Denn sie erfüllt nur die Schrift. Wie Jeanne d'Arc von messianischen Prophezeiungen begleitet, zieht sie mit Ritterrüstung und Schwert in den Kampf. Sie besiegt den Drachen, verzichtet auf ihre Liebe zum Hutmacher und gelangt mit Hilfe des Drachenblutes zurück in ihre viktorianische Welt. Dass Alice sich dort der für sie vorbereiteten Heirat verweigert, ist noch halbwegs plausibel. Dass sie in die Fußstapfen ihres Vaters und als Geschäftsfrau in das Abenteuer des globalen Handels mit China einsteigt, ist utilitaristischem Denken, gegen das sich schon Lewis Carroll verwahrt hatte, geschuldet. Obendrein wirkt es aufgesetzt und deutet hoffentlich nicht auf eine Fortsetzung hin. Alice ist mit diesem Schritt die erste Hauptfigur Burtons, die in wertkonservativer Manier dem väterlichen Vorbild nachstrebt, ohne sich von ihm abzugrenzen. Anders als bei Carol, bei dem die Erlebnisse im Wunderland keine Auswirkungen auf die Heldin zu haben scheinen und somit einen ganz eigenständigen, nicht funktionalen Wert besitzen, ist Burtons Version als Coming-of-Age-Geschichte inszeniert. Als Prüfsteine auf dem Weg dienen ihre Zusammentreffen mit der Raupe Absalom, deren langsame Verpuppung den Reifeprozess der Hauptfigur spiegelt und die sie als Schmetterling nach China begleitet. Burton unterzieht sich mit diesem Film einer Disney-typischen Nützlichkeitsdoktrin, gegen die sich Burton zuvor stets vehement gewehrt hatte. Charlie Bucket, der Held aus Charlie and the Chocolate Factory, hatte noch 2005 verkündet, "Candy doesn't have to have a point. That's why it's candy." Das geht in Burtons Alice-Film so nicht. Alles hat seinen Nutzen zu haben und deshalb wird aus der absurden Episodengeschichte ein Heldinnen-Epos, hat das Wunderland eine Funktion, Gelegenheiten zur Reifung zur Verfügung zu stellen und darf eine Liebe zwischen einem manisch-depressiven, liebenswerten Hutmacher und einer jungen Frau nicht sein. Ein wenig Burtonsche Rebellion gegen die protestantische Ethik des Skripts ist dennoch an zahlreichen subversiven Details zu spüren. Etwa dem Blutgraben mit den abgehackten Köpfen vor dem Palast der Roten Königin, das epische Schlachtenfinale, entlarvt der Regisseur als Auswuchs eines infantilen Streits um elterliche Zuwendung zwischen den beiden Schwestern. Doch alles in allem überzeugt Burtons Alice nicht. Burton-Fans, die sich eher eine düstere Adaption im Stil von McGees Computerspiel Alice erhofft hatten oder einen psychedelischen Trip, wie ihn Jefferson Airplane aus dem Alice-Stoff gemacht hatten, sind enttäuscht. Zu hoffen ist, dass Burton zu seinem eigenen Stil zurückfindet. Vielen Dank.